Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer. Heute verschaffen wir Ihnen einen kritischen Überblick über die Ursendungen im Monat März. Wir erinnern an den schwedischen Textsound-Künstler Åke Hodell und wir weihen Sie ein in die Kunst wahrhaftig klingender Fiktionen mit Felix Kubins akustischen Kuriositäten und Jan Jelineks elektronischen Fundstücken. Doch zunächst und zuerst geht es um das Hörspiel des Monats, Die Welpen. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Dezember 2018 wurde eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Die Welpen ist ein dreiteiliges Hörspiel von Klaus Bulert nach der Romanvorlage von Pavel Salzmann. Unsere Mitarbeiterin Sarah Murrenhoff stellt Ihnen beides, den Roman und das preisgekrönte Hörspiel, vor.
Die Welpen im Dunkeln. Im Dunkeln. Die Welpen im Dunkeln.
Kälte.
Sie zittern unterm schwarzen Fell.
Kalt. Die Kälte. Sie zittern.
Versuchen sich fest zusammenzurollen.
Unter schwarzem Fell.
Sie schieben die Schnauze an die Hinterbeine. Bedecken sie mit den Ohren, blinzeln. Blicken auf breite Wolken.
Sie drehen sich im Kreis.
Wenn die Sonne brennt, kriechen sie aus dem Zelt, strecken sich, die Vorderpfoten durchgedrückt, kratzen Flöhe.
Sie strecken sich. Kratzen die Flöhe.
Das 20. Jahrhundert steckt in seinen Anfängen. In Russland herrscht Bürgerkrieg. Zwei junge Hunde streunen durch das Land auf der Suche nach etwas zu essen, auf der Suche nach Menschlichkeit und Liebe. Sie begegnen Soldaten auf Raubzügen, Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, liebenden, tötenden und habgierigen Menschen. Das ist das Setting von Die Welpen.
Augenlos. Die Nasenlöcher geschwollen, liegt er regungslos da und fühlt mit seiner ganzen Haut die näher kommende Dämmerung.
Nichts zu essen.
Immer öfter nichts zu essen. Immer größer die Kälte.
Der Roman von Pavel Salzmann lag jahrzehntelang in der Schublade. Salzmann? Sein Name fehlt im Kanon der russischen Literaturgeschichte. Bekannt ist Pavel Salzmann, wenn dann, als Maler und Szenenbildner für den Film. Erst 2012, 27 Jahre nach seinem Tod, erschien sein einziger Roman in Russland. 4 Jahre später dann auf Deutsch bei Mattes und Seitz. Eine literarische Sensation. Kritiker waren begeistert von diesem Romanmonument. Und auch dem Hörspielregisseur Klaus Bulert hatten es die Welpen angetan.
Das große Thema des Romans ist eigentlich der Verlust von Menschlichkeit, der Verlust von Humanität, der Verlust von Vertrauen und der Verlust von Liebe. Und dadurch, dass er so schreibt, wie er schreibt und nicht permanent darauf hinweist, was wir eigentlich suchen, sondern dass er es einfach als vermisst, als Vakuum beschreibt und darstellt, empfindet man diese unfassbare Zone, die Zone der Unmenschlichkeit, in die man eintritt, die Brutalität und diese unglaubliche antihumanistische Kraft, die dieser Roman, wenn man ihn aufschlägt, plötzlich eröffnet. Weil keiner sagt, das muss so oder so sein, sondern man erfährt es selbst. Es ist so wie, man geht durch eine Welt und man merkt, wie hart, wie brutal, wie öde und leer diese Welt ohne Liebe ist.
Mehrere Monate hat Klaus Bulert mit den Welpen verbracht, hat sie wieder und wieder gelesen, um die mehr als 500 Seiten zu einem dreiteiligen Hörspiel zu adaptieren, bei dem er auch Regie geführt und die Musik geschrieben hat. Tiere beobachten Menschen und schildern aus ihrer Perspektive eine Welt voller Gewalt, Gier, Kälte und Verrohung. Eine kaum vorstellbare Not, die Pavel Salzmann selbst erlebt hat. Als Sohn eines Russlanddeutschen und einer russischen Jüdin wurde er 1912 in Bessarabien geboren. Den Hunger, die großen Säuberungen Ende der 1930er Jahre und die Leningrader Blockade überlebte er, seine Eltern hingegen nicht.
Diese Entfremdung der Welt und dieses entmenschlichte Verhalten, das in einer moralischen Gesellschaft zu beurteilen, das überlässt er lieber Lebewesen, die keine Beurteilungsfähigkeit haben und die das Leben so sehen, dass es nicht in bestimmte Schablonen passt, sondern wie es sein soll, wie es ist, aus einer Annäherung beschreiben und gleichzeitig einer Fremdheit. Und das ist genau der Hintergrund, weshalb er Welpen gewählt hat. Also mir ist ein sehr schöner literarischer Kniff, eine Sache interessant zu gestalten, die man normalerweise auch klischeesiert schreiben kann über moralische Übungen. Und er hat es eben geschafft, einen szenischen Aufbau dieser Katastrophe zu zeichnen, die Sprache in einer anderen Form zu benutzen, als sie in Russland damals benutzt worden ist. In Russland gab es zwei Arten von Sprachen. Das war, die eine war Bullen schreien, militärische Befehle. Und das zweite war beten, seufzen und sich aus allem Realen raushalten.
Herr. Hilf uns. Gib uns heute Brot. Oder Radieschen. Oder Fleisch. Am besten Fleisch. Nicht Regen, sondern warmen Staub. Erstick uns im Rauch. Versenk uns im Feuer. Keine Kraft mehr, Herrgott.
Er hat versucht, einen Mittelweg zu gehen und die Sprache wieder, in diesem Fall Tieren und ihrer Empfindung, zuzuschreiben und hat damit einen expressionistischen Sprachtrick für den Roman gefunden, der gut funktioniert, meines Erachtens.
3 Jahrzehnte lang hat Pavel Salzmann an den Welpen geschrieben. Vollendet hat er den Roman nie. Die Handlung setzt sich aus vielen Fragmenten zusammen, eine Art Mosaik der Sowjetunion inmitten der Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Für Hörspielregisseur Klaus Buhlert, der gern mit Werken der literarischen Moderne arbeitet, eine besondere Herausforderung.
Ich musste den Autor natürlich sehr ernst nehmen und auch seinen experimentellen Ansatz. Und so ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es keine Handlung durch die Zeit, sondern es ist eher eine Parallelhandlung, die immer wieder abbricht, immer wieder neu aufgenommen wird. Figurennamen bleiben die gleichen, die Personen sind aber nicht die gleichen. Das heißt, es ist ein etwas experimentellerer Sprachstil im Roman, den man auch erklärlich machen muss in einer Hörspielinszenierung. Das war das Problem, vor dem wir standen.
Das Hörspiel übernimmt die expressionistische Sprache des Romans und auch den fragmentarischen Erzählansatz. Bruchstückhaft schieben sich unterschiedliche Handlungen und detailreiche Schilderungen von 3 Erzählstimmen ineinander. Genau wie der Roman setzt auch das Hörspiel filmische Mittel wie Perspektivwechsel, Zoom, Zeitlupe und abrupte Schnitte ein.
Und diese magischen Momente kommen natürlich bei Pavel Salzmann aus seinem bildnerischen Schaffen, aus seinem künstlerischen Schaffen, aus seiner optischen Welt, die er da hinein impliziert. Und wir mussten das natürlich umsetzen in spannende akustische Räume bzw. Zustände, die einen Audiofilm evozieren, dass man weiß, wo ist man, mit wem ist man da und was ist das Spannende, das Traumhafte dieser Sequenzen und was ist anders als in einer normalen gesellschaftlichen Umwelt.
Sarah Murrenhoff stellte das Hörspiel des Monats Dezember vor, Die Welpen, nach dem Roman von Pavel Salzmann. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Buhlert. Hier im Deutschlandfunk sind Die Welpen am kommenden Samstag um 20.05 Uhr zu hören. Er ist einer der großen Wegbereiter der Textsoundkunst. Das ist die schwedische Variante des Lautgedichts. Åke Hodell, 1919 in Stockholm geboren und dort im Jahr 2000 gestorben, dieser experimentelle Poet und Künstler, realisierte auch zahlreiche Hörspiele fürs schwedische Radio. Kein La pour La, sondern die meisten davon waren hochpolitisch. Hören Sie Paul Paulun mit einem Porträt zum 100. Geburtstag von Åke Hodell.
Where's Eldridge Cleaver?
Where's Eldridge Cleaver?
Where's Eldridge Cleaver?
Where's Eldridge Cleaver?
Where is Eldridge? Where is Eldridge? Where is Eldridge?
Nach einer Message muss man bei Åke Hodell nicht lange suchen. Einige seiner Hörstücke aus den 60er Jahren wirken sogar agitatorisch und sind doch interessant. Als der Black Panther-Aktivist Eldridge Cleaver 1968 untertauchte und viele befürchteten, er wäre ermordet worden, entstand »Where is Eldridge Cleaver«, ein wütendes Avantgarde-Stück, in dem die Revolution ausgerufen wird.
Time to pick up the gun.
Off the pigs.
No more brothers in jail.
Off the pigs.
The pigs are gonna catch hell.
Off the pigs.
No more pigs in our community.
Wie alle Arbeiten von Hodell aus den 60er und 70er Jahren ist auch Where is Eldridge Cleaver in einer strengen Form gehalten. Nachdem Komponisten und Dichter in Schweden bereits mehrere Jahre mit Verbindungen aus Sprache und Klang experimentiert hatten, bekam diese Kunstform 1967 einen Namen. Text-Sound.
Es muss nicht unbedingt Sprache sein. Es kann auch eine Fantasiesprache sein. Die Stücke werden durch das Element des Sounds getragen. Wir haben eine etwas merkwürdige Definition in Schweden. Auch jemand, der Gedichte auf eine merkwürdige Art vorträgt, kann ein Text-Sound-Künstler sein.
Mats Lindström hat die Dreier-CD-Box zusammen mit Åke Hodell kurz vor dessen Tod im Jahr 2000 konzipiert. Heute ist er Direktor des 1964 gegründeten Studios für elektronische Musik, wo viele der frühen Text-Sound-Arbeiten produziert wurden. Den Startschuss dazu gab Åke Hodells Stück »General Bussi« von 1963, zu Deutsch »General Kumpel«. Darin macht er sich lustig über eine Reform beim schwedischen Militär, mit der das Prinzip des Kadavergehorsams abgeschafft und durch flache Hierarchien ersetzt wurde.
General B. Bussi, B. 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 Bussi, B. B. General B. Bussi, B. C. Bussi, B. B. Bussi, B. C. B. C. Bussi, B. B. General B. Bussi, B. C. Bussi, Bussi, B. C. Bussi, Bussi, B. C. Bussi, B. B.
Hodells endlose Wiederholungen von Worten und Silben bei General Bussi erinnern an Werke der konkreten Poesie. In Schweden wurde deren befreiter Umgang mit Sprache von Öyvind Fahlström vorangetrieben. Der intermedial arbeitende Künstler war von einem Konzert beeindruckt, bei dem die Begründer der Musik konkret, Pierre Henry und Pierre Schäffer, 1952 in Stockholm Experimente mit aufgenommenem Klangmaterial präsentierten.
Ein Jahr später veröffentlichte Fahlström im Magazin Rondo sein Manifest für die konkrete Poesie. Darin legte er fest, was die schwedische Version von konkreter Poesie wurde. Und diese Tradition wurde von Künstlern wie Bengt Emil Jonsson und Åke Hodell aufgegriffen.
Auch international arbeiteten Ende der 60er zahlreiche Künstler mit dem Spiel von Sprache und Klang. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Radio wurden deshalb in Stockholm ab 1968 jährlich Text-Sound-Festivals veranstaltet, bei denen auch Arbeiten aus den USA, Frankreich oder England zu hören waren. Mangels einer Alternative fanden diese Aufführungen zunächst im modernen Museum statt. Im modernen Museum wurde 1967 auch Åke Hodells halbstündiges Stück Strukturen 3 uraufgeführt. Es handelt von den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts und man hört lediglich die Geräusche der verwendeten Waffen. Angefangen von einzelnen Gewehrschüssen aus dem Zweiten Burenkrieg in Südafrika um die Jahrhundertwende bis zu einem fiktiven Dritten Weltkrieg, bei dem der Sound einer atomaren Kobaltbombe mehrere Minuten aus den Lautsprechern dröhnt. Hodells antimilitaristische Haltung hatte auch mit seinem Absturz als Pilot eines Kampfflugzeugs 1941 zu tun. Er überlebte schwer verletzt und musste danach 2 Jahre in einem Krankenhaus verbringen.
Er identifizierte sich stark mit den Piloten, die Hiroshima und Nagasaki bombardierten. Sein erster Gedichtband, Fliegender Pilot, handelt von einem Piloten, der sich der Anordnung widersetzt, eine Bombe abzuwerfen. Als er dabei ist, sein Ziel ins Visier zu nehmen, sieht er ein paar Mädchen auf einer Brücke und dreht ab.
Nach dem Tod seiner ersten Frau veränderten sich Hodells Stücke. Die Arbeiten seiner Anfang der 70er Jahre begonnenen Serie »Elektronisches Fegefeuer« waren nicht mehr explizit politisch, sondern nachdenklicher, suchend und mehr auf Sound ausgerichtet. Beim Stück »Djurgården – Fähre über den Styx« etwa bricht Hodell von Stockholm aus über den Fluss in der Unterwelt ins Totenreich auf.
Kra, kra, döda kråkor, kra, kra, Karons kråkor. Karons kråkor, Karons kråkor, Karons kråkor, Karons kråkor, Karons kråkor. Karons kråkor, Karons kråkor, Karons kråkor. Glömskans kråkor.
Paul Paulun erinnerte an den schwedischen Textsoundkünstler Åke Hodell, der vor bald 100 Jahren geboren wurde. Kürzlich erschienen ist die Neuauflage einer noch zu Hodells Lebzeiten autorisierten 3-CD-Box mit seinen Arbeiten aus den Jahren 1963 bis 1977. Der Hamburger Musiker und Hörspielmacher Felix Kubin spielt in seinen historischen Aufnahmen mit akustischen Kuriositäten vergessener Archive. Zu schön, um wahr zu sein, sind auch Jan Jelineks Tondokumente einer gewissen Ursula Bogner, mit der die Geschichte elektronischer Musik um ein Geheimnis reicher wäre. Als ob, lautet die Parole. Raphael Smarzoch hört sich mit den beiden Komponisten über die Kunst wahrhaftig klingender Fiktionen unterhalten.
Das East End der Stadt Glasgow im Jahr 1980. Eine gefährliche Gegend, die angeblich regelmäßig von Eiswagen frequentiert wurde, die rivalisierenden Gangs gehörten. Darin wurden nicht nur eingefrorene Süßspeisen verkauft, sondern auch Drogen und allerlei andere illegale Waren. Um sich von den anderen Gangs unterscheiden zu können, versuchte der Ganove Davy Mullen selber einen Jingle für seinen Eiswagen zu komponieren. Die Aufnahme wurde Felix Kubin von einer anonymen Quelle aus dem britischen Justizministerium übergeben.
Diese Aufnahme klingt einfach wirklich bizarr. Ich habe tatsächlich in den Reaktionen auf diese Platte teilweise totales Unverständnis bekommen. Also viel mehr als noch bei der ersten Schallplatte. Dass Leute sogar sagten, zu dieser Schallplatte möchte ich keine Bewertung abgeben.
Felix Kubin spricht von den historischen Aufnahmen, einem zweiteiligen Kompendium aus insgesamt 23 Stücken, eines skurriler als das andere. Die Tondokumente hat der in Hamburg lebende Musiker und Hörspielmacher kompiliert und auf 2 LPs veröffentlicht. Man hört futuristische Fußsoldaten, ein Lecksuchmikrofon, paranormale Aufnahmen oder die Etüde für einen zerstörten Kehlkopf. Diese Musik wurde Felix Cobin angeblich von einem argentinischen Sammler zugetragen. Osvaldo Sabato entdeckte auf einem Trödelmarkt Tonbänder, die aus dem Archiv der Laryngologin Graciana Lucke stammen. Die Ärztin entwickelte elektronische Sprachapparate, mit denen Patienten, die unter einer Erkrankung oder Entnahme des Kehlkopfs litten, sich verständlich machen konnten. In ihrer Freizeit sammelte sie Musik von Luc Ferrari, Bernard Parmigiani oder Luigi Nono. Offenbar probierte sie sich auch selbst als Komponistin aus und schrieb diesen einfachen Choral, den ihre Patienten mit Hilfe ihrer mechanischen Sprachgeräte singen konnten. Ob diese Aufnahme tatsächlich aus dem Jahr 1973 stammt, ist anzuzweifeln. Das gilt auch für alle anderen Tondokumente, die Felix Cobin auf den historischen Aufnahmen zusammengestellt hat. Sie wurden womöglich nicht auf Acetat oder alten Tonbändern festgehalten, die jahrelang irgendwo in Kellergemäuern und Dachgeschossen auf ihre Entdeckung warteten. Ganz im Gegenteil, es scheint, als seien sie virtuos am heimischen Computer inszeniert worden. Der Fake-Verdacht liegt in der Luft.
Eine grundlegende Sache, die mich hier interessiert, ist ja, wie kann aus rein dokumentarischen Aufnahmen Kunst werden? Wann und wie sich solche Dinge eigentlich in Kunst verwandeln können, dass da so eine Art Raum entsteht, der zwischen der Aufnahme, der Umstände, die zu dieser Aufnahme geführt haben, und der Fantasie des Zuhörers führt. Ich nenne das so einen Raum oder eine Rückkopplung, die da hergestellt wird.
Auch der Elektroniker Jan Jelinek ist an Rückkopplungen interessiert, in denen die Fantasie der Hörer mit der Aufnahme und ihrer vermeintlichen Geschichte in Dialog tritt. Diesen Dialog entfacht die Elektronikerin Ursula Bogner, die 2008 plötzlich auf der Landkarte der elektronischen Popmusik auftauchte.
Ursula Bogner ist ursprünglich eine Pharmazeutin gewesen, beziehungsweise sie hat in ihrem beruflichen Werdegang eben bei Schering gearbeitet und ist 1946 geboren. Leider verstarb sie schon 1994. Ich habe sie persönlich nicht kennengelernt, aber ich habe auf einen Flug ihren Sohn Sebastian Bogner kennengelernt, der neben mir saß und über den üblichen Smalltalk kam mir schnell auf seine Mutter zu sprechen, weil sie eben auch quasi hobbyistisch elektronische Musik komponiert hat. Und so kamen wir von einem zum anderen. Er hat mir dann netterweise die Original-Tonbänder zur Verfügung gestellt und das war für mich Anlass genug, ein Label zu gründen und diese Sachen zu veröffentlichen.
Ist es wirklich Ursula Bogner, die diese Musik produziert hat, oder verbirgt sich hinter diesen Aufnahmen in Wirklichkeit Jan Jelinek? Bereits diese Frage lädt zu Spekulationen ein, zu einem kreativen Umgang mit der Materie. Welche Konsequenzen hätte es eigentlich für die deutsche elektronische Musik, wenn es Frau Bogner wirklich gegeben haben sollte? Die Musikpresse behauptet, mit Ursula Bogner habe Deutschland nun endlich seine elektronische Urmutter bekommen. Neben Karl-Heinz Stockhausen, Herbert Eimert, dessen Seminare sie angeblich auch besucht hat, und Kraftwerk, müsse nun auch eine Frau in die Geschichtsschreibung aufgenommen werden. Hinter dieser Überlegung verbirgt sich eine Sehnsucht nach einer alternativen Geschichte der elektronischen Musik in Deutschland. Und der Wunsch, Geschichte nicht mehr als etwas Abgeschlossenes zu sehen, das fest in Stein gemeißelt wurde.
So, dann schauen Sie doch mal hier, Herr Dr. Goebbels. Das ist jetzt im Prinzip das Fünf-Quartonium. Und ich habe vor, dieses Instrument noch weiter auszubauen, um es noch leistungsfähiger zu machen. Das Prinzip ist dieser Widerstand. Ja? Der ist über einem Faltriemen angebracht und damit kann ich nun die einzelnen Töne anschlagen.
In diesem Ausschnitt, das aus Felix Cobins erstem Teil der historischen Aufnahmen stammt, hörte man Oskar Sala, den Erfinder des Trautoniums. Auf der Aufnahme stellt er sein Instrument dem NS-Propagandaminister Joseph Goebbels vor. Dass es eine Begegnung zwischen Sala und Goebbels gegeben hat, ist historisch erwiesen. Details über das Treffen sind aber nicht bekannt. Die Echtheit dieses Tondokuments ist allerdings anzuzweifeln. Das ist auch Peter Donhauser, einem Oskar-Sala-Experten, aufgefallen.
Also ich habe zum Beispiel einmal eine E-Mail bekommen von einem Peter Dohnhauser aus Wien. Der hatte gefragt wegen der Oskar-Sahle-Aufnahme, die auf der ersten Platte war. Und der hat gesagt, woher diese Aufnahme stammt, weil er sich irgendwie mit dem Trautonium beschäftigt und dass das ein sensationeller Fund wäre, wenn das echt wäre. Er sagte, er hat seine Zweifel, weil Oskar-Sahle normalerweise immer gesagt hätte, na, dann machen wir mal weiter. Und das fand ich interessant. Er ist ein Wissenschaftler und er sagte, die Echtheit der Aufnahme zweifelt er an, weil der nicht gesagt hat, na, dann machen wir mal weiter.
In dieser Anekdote manifestiert sich für Felix Kubin ein typisches Problem. Der Hamburger Musiker kritisiert eine starre, positivistische Geschichtsauffassung, die keinen Raum für Alternativen offen lässt. Mit den historischen Aufnahmen möchte Kubin diesen starre Zustand spielerisch auflockern und eine strenge Faktengläubigkeit untergraben. Die versiegelte Musikgeschichtsschreibung bekommt plötzlich undichte Stellen.
Ich mag es einfach nicht, wenn man Geschichte versucht, mit Schrauben festzuschrauben und zu sagen, das ist die einzige Deutung, die es gibt, sondern ich finde, dass man das als ein lebendiges Etwas sehen muss, das sich immer wieder im Wandel neuer Erkenntnisse und so weiter neu auslegen oder neu definieren lässt oder zumindest neue Aspekte hinzubringt.
Das Spiel mit fehlenden Gewissheiten, mit einem Referenzraum, der Spekulationen erlaubt und sogar fordert, die eigene Fantasie anregt, manifestiert sich auch in den Tondokumenten selbst, die auf den historischen Aufnahmen versammelt sind. Sie rauschen. Ihre Aufnahmequalität entspricht nicht den heutigen Standards. Sie sind brüchig und verlangen vom Hörer ein aufmerksames Zuhören.
Und durch dieses Rauschen, wenn man es jetzt mal nicht so wörtlich nimmt, hat der Rezipient die Möglichkeit, seine eigenen Ideen mit einzubringen.
Felix Kubin erschafft akustische und konzeptionelle Projektionsflächen. Dazu passt auch, dass er in seinen historischen Aufnahmen das Themenspektrum des Okkulten streift. Geister hatten immer wieder mit dem Fake-Verdacht zu kämpfen. Außerdem wird ihnen nachgesagt, Produkte menschlicher Projektionen und Wunschbildungen zu sein. Der folgende Ausschnitt stammt angeblich aus dem Nachlass des schwedischen Geisterforschers Friedrich Jürgensson, der im Jahr 1959 ein Tonbandgerät in sein Ferienhaus mitnahm. Ursprünglich plante Jürgensson, Vogelstimmen aufzunehmen, bemerkte allerdings beim Abhören der Bänder unheimliche Klänge, die sich bei genauerem Hinhören als menschliche Stimmen herausstellten. Die Stimmen der Toten sind auch auf dieser Aufnahme zu hören, die bei einem Aufenthalt in der Ruinenstadt Pompeji entstanden ist. Die Koketterie mit dem Fake in der Musik, mit der Möglichkeit einer fingierten Musikerbiografie oder inszenierten Aufnahme, scheint für manche Hörer schwer verdaulich zu sein. Sie nehmen es nicht als spielerische Auseinandersetzung wahr, sondern manchmal sogar als grobe Beleidigung. Jan Jelinek muss sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Arbeit sei nicht ehrlich. Felix Kubin erkennt in diesem Verhalten eine Unfähigkeit, der Welt unter träumerischen Gesichtspunkten zu begegnen, einen fantasievollen Umgang mit ihr zu pflegen.
Das ist genau eine Sache, die verloren gegangen ist, nämlich eine poetische Lesart der Welt. Ich glaube, dass Kunst, und da würde ich auch Literatur natürlich dazu zählen, immer das Fantastische beschreiben soll. Aber sie soll es nicht verkörpern. Und mich interessiert es, was passiert, wenn Kunst das Fantastische auch verkörpert. Und die historischen Geräusche sind für mich fast eher ein literarisches Projekt als ein musikalisches Projekt.
Dennoch ist sich Felix Kubin auch der politischen Tragweite seines Projekts durchaus bewusst. Fakes sind heutzutage nicht ausschließlich auf die Kunst beschränkt, sondern auch Teil der Politik. Immer wieder kursieren falsche Nachrichten durch die sozialen Medien. Auch Journalisten wurden des Fake-Verdachts überführt. Etwa Klaas Relotius, dessen gefälschte Spiegelreportagen für großes Aufsehen sorgten.
Die Fake News haben sich irgendwann auch in meine Gedanken hineingedrängt. Aber das Sammeln der Aufnahmen begann ja schon vor 8 Jahren. Für mich ist es so, Fake News sind gefährlich in dem Bereich von Politik oder Wirtschaft. Ich würde sagen, auch Wissenschaft, alles, was sozusagen einer ganz nüchternen Betrachtung bedarf, weil es am Ende vielleicht sogar um Menschenleben geht. Dass man da dann tiefer gehen muss und schauen muss, ist das alles genau korrekt, was da an Informationen kommt. Und ich habe halt auch nicht alle Quellen immer überprüft. weil mich interessiert vielmehr die Wirkung der Aufnahme und wie die Aufnahme für mich zusammen in dem historischen Kontext funktioniert. Ich bin ja Künstler und nicht Wissenschaftler. Ich habe nicht die Aufgabe, alles beweisen zu müssen.
Lüge oder Wahrheit? Die Untersuchung von Felix Kubins kuriosem akustischen Kompendium oder die Beschäftigung mit Jan Jelineks Ursula Bogner schließt bereits die Möglichkeit ihrer Existenz mit ein. Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit er bereit ist, mit den gegebenen Informationen in Dialog zu treten und den ausgelegten Spuren zu folgen.
Raphael Smarzoch über Felix Kubins historische Aufnahmen und Jan Jelineks Tondokumente der Ursula Bogner. Wir kommen zu den neuesten Hörspielproduktionen, zu den bevorstehenden Hörspielpremieren im März. Unser Gastkritiker dieses Monats ist Rafik Will. Er hat folgende Auswahl wichtiger Ursendungen getroffen.
Bewegtbildserien haben mittlerweile eine gewaltige Formenvielfalt erreicht. Auch im Audiobereich werden die gestalterischen Möglichkeiten fiktionaler Serien mehr und mehr erschlossen. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert jetzt das Autorenduo Serotonin. Hinter diesem Namen stehen Marie-Louise Görke und Matthias Pusch. Sie haben beim SWR 2 jeweils 10-teilige Staffeln ihres Mystery-Thrillers mit dem Titel Die Verschiebung inszeniert. Die einzelnen Folgen haben jeweils eine Länge von etwa 15 Minuten. Katalysator der Handlung ist eine Bakterienkultur. Sie wird vom Biohacker Ant angelegt. Der teilt seine Experimente regelmäßig auf einer Videoplattform.
Hi Leute, willkommen zu meinem Tutorial Biolumineszenz hier auf The Nerd Republic. Und ihr wisst ja, hier gelten die Naturgesetze. Ihr erinnert euch sicher an unsere Bakterien, die wir in China bestellt haben. Die sind inzwischen angekommen. Und während ich die gleich auspacke, erkläre ich euch schon mal, wie ich mir das gedacht habe. Also, folgendes. Nicht nur Glühwürmchen, sondern ganze 40% aller Kopffüßler und auch einige Fische können leuchten. Sie besitzen also, aufgepasst, die Fähigkeit zur Biolumineszenz. Und ich, Ant, habe mich jetzt gefragt, warum können wir Menschen das nicht? Ist doch ungerecht. Biolumineszenz, die wird schließlich benutzt, um Sexualpartner anzulocken. Und das wäre doch wirklich ein gutes Argument, um es auch mal zu versuchen, oder?
Das erhaltene Bakterienpräparat mischt er kurzerhand mit Bodylotion zu Leuchtcreme an. Durch deren Anwendung lernt er indirekt Lilien kennen, ihres Zeichens Tochter des Nachtclubbesitzers Big Fritz. Bei Lilien endet der Selbstversuch mit dem Biolumineszenzmittel nach einer durchtanzten Nacht allerdings im Kreislaufkollaps. Es kommt natürlich zum Schlimmsten. Ein selbsternannter Problemlöser entsorgt sie als vermeintliche Leiche im Baggersee. An dieser Stelle kommen die Nebenwirkungen der Bakterien ins Spiel. Sie befähigen Lilien zur Unterwasseratmung und versetzen sie außerdem in einen Dornröschenschlaf. Der führt sie in eine klangtechnisch sehr immersiv gestaltete Unterwassertraumrealität. Dort kann sie mit den Bakterien kommunizieren.
Lilien, hab keine Angst. Du bist in Sicherheit.
Könnt ihr mir helfen? Ich fühle mich so seltsam. Aber Angst habe ich keine. Warum sollte ich?
Wir tun alles, damit es dir gut geht.
Ich fühle mich sicher. Ja, sicher und geborgen.
Du bist hier auch sicher. Wir beschützen dich.
Haben wir was genommen? Ich bin irgendwie echt richtig krass drauf. Meint ihr, ich kann noch tanzen? Alles fühlt sich so, ich weiß auch nicht, anders an. Ich kann mich nicht erinnern.
Nein, du brauchst dich nicht zu erinnern.
Ach so, okay, wir haben was genommen. Aber es fühlt sich echt gut an. Richtig gut. Wie Liebe. Es war doch nicht zu viel, oder?
Nein, es war nicht zu viel. Es war genau richtig.
Da ist ein Licht. Es kommt auf mich zu, seid ihr das?
Stört es dich? Sollen wir das Licht ausmachen?
Keine Ahnung. So hell.
Wenn es dich stört, können wir es ausmachen.
Ja, bitte. Ausmachen.
Kein Problem.
Die erste Staffel ist spannend aufgebaut. Der gesamte Plot widmet sich der Rettung Liliens. Auch an effektvollen und mysteriösen Bakterienaktivitäten wird nicht gespart. In der zweiten Staffel bekommen die Charaktere dann alle ihre Hintergrundgeschichte. Görke und Pusch beherrschen ihr Serienhandwerk aus dem FF. Die Verschiebung steht ab dem 2. März in der ARD-Audiothek-App und als Podcast in voller Länge zur Verfügung. Staffel 1 läuft ab dem 4. März auf SWR 2. Mit Bilder deiner großen Liebe liegt das gleichnamige Fragment des 2013 gestorbenen Schriftstellers Wolfgang Herrndorf als Hörspiel vor. Bilder deiner großen Liebe hatte er als unvollendeten Roman kurz vor seinem Tod zur Veröffentlichung freigegeben. Für den Bayerischen Rundfunk als rund anderthalbstündiges Hörspiel bearbeitet und inszeniert hat den Text Sebastian Stern. Jugendliche Hauptfigur in dieser Road Novel ist die aus der Psychiatrie abgehauene Isa, die schon in Herrndorfs Bestseller Chick auftaucht. Isa ist eine Antiheldin der automobilen Gesellschaft mit unbestimmtem Ziel. Sie bewegt sich zu Fuß und per Anhalter durch die triste Provinz und macht dabei oft unangenehme, selten herzliche Begegnungen. Das Essen muss sie sich auch schon mal klauen.
An der Kühltheke stecke ich Wurst und Käse unter mein T-Shirt. Vor dem Ausgang hält mich ein Mann auf.
Kann ich mal sehen, was du da unterm Hemd hast?
Lassen Sie mich!
Er lässt meinen Arm aber nicht los und setzt eine Miene auf, die sagen soll, ich bin ein Mann. Und ich bin stärker als du, schneller bin ich auch und du kannst nicht weglaufen.
Meine Mauer ist 4 Meter hoch. Ich habe die Blaumeisenlizenz.
Er packt meinen Arm fester, macht einen Schritt zurück und zerrt mich hinter sich her. Sein Blick kreiselt auf meinem Körper auf und ab. Meine Augen trifft er nicht.
Frau Kronecker, kommen Sie mal rüber.
Er sieht zwischen der Kassiererin und mir hin und her. Den Moment nutze ich zur Flucht.
Na klar!
Jetzt.
Allerhand!
Ich renne. Die Wurst rutscht mir aus dem Gürtel. Den Käse fange ich im Laufen auf. Ich sehe mich um. Wie das Sprintduell ausgeht, muss ich wohl nicht sagen. Ich renne 5 Kilometer auf einer kleinen Straße zwischen Häuschen und kleinen Wäldchen hindurch. Dann kommt ein Industriegebiet. Dann Brachland. Dann wieder Häuschen. Ein Bauernhof, Wiesen, eine drehbare Litfaßsäule, ein Fahrradständer. Deutschland. Ich bin allein mit dem Autoverkehr.
Durch die locker aneinandergereihten Szenen führt Isa als Ich-Erzählerin. Das Hörspiel vermittelt dabei ein Gefühl für Isas Liebe zum Leben und dessen Vielfältigkeit, wie sie etwa immer wieder in der am Straßenrand anzutreffenden Tierwelt aufscheint. Das Stück ist eine eindrucksvolle Hommage an Wolfgang Herrndorf. Bilder deiner großen Liebe läuft am 9. März auf Bayern 2. Das Thema sexuelles Begehren ist für viele Menschen immer noch mit einem Tabu behaftet. Das sozialen Normen geschuldete Sprechverbot bricht die Theatermacherin und Hörspielautorin Luise Vogt in ihrem rund einstündigen Hörstück Heterotopia, einer Produktion von Deutschlandfunk Kultur, ganz bewusst auf. Grundlage ihres Hörspiels sind O-Töne von 5 Interviewpartnern. Dass diese ganz frei über ihre eigene Sexualität, auch außerhalb heteronormativer Muster, sprechen können, ist nicht zuletzt der Arbeitsweise von Luise Vogt geschuldet. Sie anonymisiert die Aussagen, indem sie diese auf jedes Zögern und jede Betonung genau von Schauspielern nachsprechen lässt.
Und das war nicht so, wie ich das dachte.
15 Jahre Phantasma offen, Realität zulaufen zu lassen, sind natürlich auch schon...
Also das war...
ganz schöne Fallhöhe.
Das war einfach total anders. Die ist viel härter, als ich dachte. So, die sieht auch so nicht so aus. Also die ist von dem, wie sie aussieht, dachte ich, die wäre viel harmonischer, viel, keine Ahnung... Jedenfalls nicht so, wie es war. Und das war echt schrill. Also nach so langer Zeit dann das Kriegen, was ich da gewollt habe.
Und dann
ist es anders. Das war echt eine komische Sache.
Haben wir versucht, Sex zu haben. Und dann so sagt er, sag mal, hast du eigentlich irgendwas davon, was ich da gerade so mache?
Bei ihr war Sex immer eher so ein Programmpunkt.
Und ich nur so, nein.
So um 13 Uhr Kaffee trinken, um 16 Uhr Sex, um 19 Uhr Abendessen.
Bei Sportsexlern, die eigentlich im Sex eine Choreografie wiederfinden.
Ich hatte neulich auch so einen alten Kollegen wieder getroffen.
Oder haben wollen, die für sie schon ganz gesteckt ist.
Und der wollte unbedingt...
Und wo man dann unter Umständen mitmachen kann oder nicht.
Ja, jedenfalls Sex haben.
Also da ging es halt wirklich, das meine ich mit hart, also so...
Und irgendwie, der war so aufdringlich und ich dachte, okay, ich...
Nicht austesten, sondern ganz schnell an so...
Ich habe jetzt keinen Bock, lange zu argumentieren.
Sexuelle Spezialpunkte, die einen dann auch schnell zum Orgasmus bringen und dann fertig und jetzt machen wir was anderes.
Ich finde das irgendwie ziemlich sinnlos, wenn es so ist.
Und dann ist halt ganz normaler Sex. Und er meinte, wie war es und so. Und ich habe mir so eine Mühe gegeben. Und dann habe ich gedacht, Oh Gott, wenn ich jetzt die Wahrheit sage.
Eben vielleicht gar darin, weil es eben eigentlich keine Kommunikation ist, sondern ein Mitmachen in irgendwie einer seltsamen Form von Traumgebilde, die schon gesteckt ist.
Durch die Übertragung der Texte auf neue Sprecher wird die ursprüngliche Authentizität gebrochen und eine aparte Ebene der Künstlichkeit hinzugefügt. Auch werden die einzelnen Erfahrungsberichte von Vogt zu einer einzigen großen Erzählung, zu wagemutiger und äußerst gelungener Radiokunst verschränkt. Und auch zu einem temporären akustischen Andersort. Das bedeutet der an Foucault angelehnte Titel Heterotopia. Das Hörspiel läuft am 11. März auf Deutschlandfunk Kultur. Let Them Eat Money, welche Zukunft? Eine rund einstündige Koproduktion von RBB und Deutschlandfunk Kultur richtet den Blick auf die nahe Zukunft Europas. Das Hörspiel von Andres Feil ist eine Adaption des gleichnamigen Theaterstücks. Für dieses wurden in Workshops am Deutschen Theater Berlin unter Expertenbeteiligung denkbare Zukunftsszenarien entwickelt. Sozusagen ein partizipatives, futurologisches Planspiel mit dem Blick auf das Jahr 2028.
Ja, liebe Teilnehmer, wir machen weiter.
Was hier wichtig ist, wir erzählen Geschichten.
Die Neuzeit, würde ich sagen, besteht im Wesentlichen darin.
Wir haben im Januar 2018 das Ereignis, dass Donald Trump...
Wir haben den Austritt Italiens aus dem Euro.
Dass die Zukunft selbst zu einem Agenten in der Gegenwart geworden ist.
Ich muss leider bekräftigen, dass Polen die EU verlässt.
Wegen der Zunahme der Flüchtlinge öffnet die Türkei die Grenzen.
Wir sind die Träger dieser Zukunft in der Gegenwart.
Wer hat was, das darauf baut?
Aus den Parametern wird im Hörspiel nun eine kleine Story destilliert. Sie stellt eine Art Gerichtsdrama im Kammerspielformat dar. Im Zentrum stehen Mitglieder der Rebellenbewegung Let Them Eat Money, die frühere EU-Kommissare und andere ehemalige Entscheidungsträger entführen und für den Verfall sozialer Sicherungssysteme aburteilen. Auch wenn die Charaktere in Let Them Eat Money, welche Zukunft, eher als Träger von Ideen und Ideologien fungieren, geht die Rechnung des Hörspiels doch auf, die Hörer mit Hilfe fiktiver Zukunftsszenarien einen Blick auf die noch möglichen Weichenstellungen der Jetztzeit legen zu lassen. Let Them Eat Money, welche Zukunft, kommt am 15. März auf RBB Kulturradio und am 31. März auf Deutschlandfunk Kultur.
Sie hörten Rafik Will mit seiner Auswahl wichtiger Ursendungen des Monats März. In 2,5 Wochen am 15. und 16. März findet im Deutschlandfunk mittlerweile zum 3. Mal der Kölner Kongress statt, zum Erzählen in den Medien sowie zum Thema Medien und Öffentlichkeit. Worauf sich bei freiem Eintritt nicht nur das Publikum im Kölner Funkhaus, sondern auch die Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten freuen dürfen, erfahren Sie jetzt von der Initiatorin dieses Kongresses, von Barbara Schäfer, Abteilungsleiterin Feature Hörspiel Hintergrundkultur.
Ja, danke Michael Langer, es stimmt. Wir freuen uns erstmal, dass wir den Kölner Kongress schon zum 3. Mal im Deutschlandfunk stattfinden lassen können, 2017, 2018 und 2019. Wir haben den Titel ganz leicht geändert. Er heißt nicht mehr Erzählen in den Medien, sondern Erzählen, Sound, Öffentlichkeit. Warum haben wir das gemacht? Uns war es ganz wichtig, das Zusammenspiel von Medien und Öffentlichkeit zu thematisieren. Denn Medien und Öffentlichkeit in diesem Verhältnis, manchmal ja auch Spannungsverhältnis, sind ein viel diskutiertes Thema. Und wir, die wir vom Erzählen, von den längeren Formen kommen, vom Hörspiel und vom Feature, haben auch sehr viel damit zu tun. Was geben wir der Öffentlichkeit preis, wenn wir ein Feature machen? Gibt es bei uns die gleichen Gefahren, die wir inzwischen im Magazinjournalismus erfahren haben? Gibt es so etwas wie ein Fake-Feature? Gibt es den Fall Relotius? So etwas diskutieren wir. Wir werden aber auch zeigen, wie analytisch und informativ wir in unseren Bereichen mit dem Erzählen und dem Sound als Mittel des Erzählens umgehen. Also wir laden am 15. und 16. März wieder zu zwei spannenden Tagen dieses Kölner Kongresses ein. Am ersten Tag haben wir, weil es schon so schön eingespielt ist, eine Eröffnungsveranstaltung, die dann in ein live-performatives, konzertantes Hörstück im Kammermusiksaal mündet. Das kommt diesmal von Michaela Melian, die als Künstlerin und Musikerin und Sound-Experimentelle durchaus gewohnt ist, in der Öffentlichkeit ihre Kunst anzusiedeln. Also sie hat sich immer wieder mit Sound- und zeitbezogenen Medien, sagt man dazu, befasst. Und das lehrt sie auch an der Kunsthochschule in Hamburg. Und sie wird diesmal ein Stück aufführen, das heißt Chant du Nix, das Lied übers Nichts. Wir werden noch sehen, was es damit auf sich hat. Aber zum Beispiel spielen in diesem Stück Druckkammerlautsprecher, Trichterlautsprecher eine große Rolle. Die sind nämlich diese Lautsprecher, mit denen man Öffentlichkeit herstellt mit Sound. Also wir kennen die alle als Megafontrichter oder auch als Lautsprecher von öffentlichen Plätzen. Und der Chant du Nix wird sich damit befassen und er geht zurück an die Anfänge des Rundfunks, Monozeit, Weimarer Republik, wo große Konzertaufführungen in einem Radiostudio in ein winziges oder vielleicht gar nicht so winziges Monomikro mündeten, um dann wieder ausgestrahlt zu werden über die Volksempfänger in eine große Öffentlichkeit.
Es ist Ihnen gelungen, hochkarätige Referenten zu gewinnen für den Kongress. Zur Eröffnung kommt Richard Sennett.
Genau, das freut uns natürlich ganz besonders. Hier gibt es einen Kontakt über die Hörspielmacherin und Kuratorin Gabi Hartl, die uns dankenswerterweise dabei geholfen hat, Richard Sennett zu gewinnen für den Kölner Kongress. Es wird eine Keynote. Er wünscht sich eher so ein Kamingespräch. Wir werden mal sehen, wie das geht, die Brücke zwischen Keynote und Kamingespräch. Aber es stimmt, er ist für uns der Experte für Öffentlichkeitsstudien. Er hat als britisch-amerikanischer Soziologe und auch Sozialphilosoph immer einen sehr engen Draht zur Kunst gehabt. Öffentlichkeit thematisiert er seit den 70er Jahren in ihrer Veränderung, in ihrer Wirkung in Städten, das Draußensein, das Öffentlichsein. Ich glaube nicht, dass er es immer schon auch sehr eng geführt hat im Zusammenhang der Medien und der Öffentlichkeit, aber wir wollen ja lernen. Und insofern wollen wir nicht schon immer alles handhabbar haben, sondern wir wollen ihn als Keynote um unserem Kongress dann auch eine Art Fenster oder Richtung zu geben mit ihm.
Am Freitagabend ist die Radioperformance im Kammermusiksaal zu erleben von Michaela Melian. Am Samstagabend um 20 Uhr gibt es dann eine Live-Performance, ein Live-Hörspiel mit Merzouga und Nina Hellenkemper.
Ja, Nina Hellenkemper ist eine bekannte Feature-Autorin, die sich mit dem Hörspielmacher-Team Merzouga zusammengetan hat, um einen Ort in Brasilien aufzusuchen, den sie oder alle drei Künstler sehr gut kennen. Und das ist auch wieder eine Form von Öffentlichkeit. Wir widmen uns mit einem sehr klangintensiven Hörspiel einem Ort in Brasilien, der Öffentlichkeit braucht, weil er einer Art von Zerstörung anheimfällt. Ich will jetzt nicht schon alles verraten oder so tun, als ob ich schon alles wüsste. Aber dieses Stück Ponto dos Mentirosos, wenn ich es richtig ausspreche, von Merzouga und Nina Hellenkemper, gibt eben eine ganz andere Warte von Radio als Öffentlichkeitsmedium preis. Und hilft diesem Dorf damit auch, seine Probleme bekannt zu machen.
Soweit Barbara Schäfer, Abteilungsleiterin Feature-Hörspiel Hintergrundkultur im Deutschlandfunk. Mehr zum dritten Kölner Kongress am 15. und 16. März, mehr zu den zahlreichen Vorträgen, Gesprächen und Live-Hörspielen finden Sie in aller Ausführlichkeit bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de. Kölner Kongress. Und mit dem Hinweis auf unser nächstes Hörspielmagazin am Dienstag, dem 2. April um 20.10 Uhr, darf ich mich für heute verabschieden. Mit Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Michael Langer.